Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Sein berühmtester Spruch hier von dem Terminator ist: I'll be back. Ich komme wieder. Und er kommt wirklich immer und immer wieder, sodass man Terminator 2 und 3 und 4 drehen kann. Und wer jetzt Terminator nicht kennt, der ist, dann bin ich vielleicht doch ein bisschen alt. Ich weiß nicht. Gestern hat mir irgendwer erzählt, dass sein Kind Terminator nicht kennt. Dann dachte ich auch, oh, scheiße. Naja, ein kleiner Random Fact. Der Terminator in Terminator 2 hat Arnold Schwarzenegger ganze 700 Worte gesprochen und hat dafür 15 Millionen Dollar gekriegt. Das heißt, Hasta la vista, Baby, ist 85.000 Dollar wert. Naja. Ostern, das ist die Geschichte von einem Menschen, der von allen für tot gehalten wurde und plötzlich wieder da ist. Von einem Menschen, der tot war und nach 3 Tagen wieder lebendig auftaucht. Von Jesus, der gestorben ist und plötzlich wieder da ist. Das sollte eigentlich keinen überraschen, denn er hat es ja vorher angekündigt. Wie der Terminator hat er gesagt, ich komme wieder. Jesus hat seinen Jüngern mehrmals gesagt, ich werde sterben und am 3. Tage von den Toten auferweckt. Ihr könnt es nachlesen in den Evangelien. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium in Kapitel 16, in Kapitel 17, in Kapitel 20. Er hat es so oft angekündigt, dass sogar seine Feinde es wussten. Die Pharisäer sagen in Matthäus 27, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, gesagt hat, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Jesus hat es angekündigt. Aber irgendwie hat doch keiner wirklich damit gerechnet. Das war undenkbar. Damals wie heute. Denkbar war damals für die Schriftgelehrten, für die Pharisäer, die Feinde Jesu, dass die Jünger den Leichnam Jesu stehlen werden und dann behaupten, er wäre auferstanden. Wahrscheinlich hatten die Freunde Jesu sowas gar nicht im Sinn, denn als Jesus das so vorausgesagt hat, dass er von den Toten auferweckt wird, da sind sie irgendwie nie wirklich darauf eingegangen. Die hatten ja schon Probleme damit, dass Jesus gesagt hat, er wird sterben. Sag doch sowas nicht, Jesus. Und dann redet er auch noch von einer Auferweckung von den Toten. Entweder sie haben es nicht geglaubt oder sie konnten es sich einfach nicht vorstellen. Wahrscheinlich haben sie gedacht, dass Jesus da irgendwie eine Metapher für was anderes benutzt. Ich finde es eigentlich ganz verständlich, dass die Jünger nicht so viel damit anfangen konnten. Können wir mit dieser fantastischen Geschichte, der Ostergeschichte, etwas anfangen? Wir, die wir den großen Zusammenhang im Nachhinein sehen, wir tun uns da vielleicht etwas leichter als die Jünger Jesu. Aber trotzdem ist da was Unfassbares geschehen. Und es ist auch für uns schwer vorstellbar. Wenn man jetzt die verschiedenen Auferstehungsgeschichten in den Evangelien liest, dann kann man etwas spüren von dieser Unfassbarkeit oder auch von dieser Atemlosigkeit von diesem Geschehen, von der Verwirrung und der Verwunderung. Und deshalb zoomen wir uns jetzt mal in die Auferstehungsgeschichte hinein. Ich lese euch die Geschichte nach Johannes 20 vor. Teil aus Johannes 20 nach der Neues Leben Übersetzung. Früh am 1. Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Petrus und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als erster an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinentücher daliegen. Aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und ging in die Grabeshöhle hinein. Auch er sah die Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Da ging auch der andere Jünger hinein und er sah und glaubte. Denn bis dahin hatten sie die Aussagen der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Dann gingen sie nach Hause zurück. Maria aber stand weinend draußen vorm Grab. Und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?« fragen die Engel sie. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben«, erwiderte sie, »und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben.« Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?« fragte Jesus sie. »Wen suchst du?« Sie dachte, es sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, »wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief, »Meister!« Ich glaube, die Jünger haben nicht wirklich damit gerechnet, dass Jesus wieder lebendig wird. Auch wenn er es vorher gesagt hat. Der Tod ist die ultimative Macht. Wer letzten Sonntag da war, hat es gehört. Der Tod hat eine Kraft und es ist undenkbar, dass jemand diese Macht überwindet. Deshalb ist es auch kein Zuckerschlecken für die Jünger, dass Jesus tot ist. Sie sind verzweifelt, sie trauern. Sie denken nicht daran, dass Jesus gesagt hat, ich komme wieder. Und dann, unfassbar, passiert es wirklich. Jesu Leichnam, der kalt und tot in ein Grab gelegt wurde, der ist am Morgen nach dem Schabbat verschwunden. Die Leinentücher im Grab sind ordentlich zusammengelegt. Im ersten Moment nur Fragezeichen. Die Suche nach einer logischen Erklärung. Hat jemand den Leichnam gestohlen? Die Geschichte bleibt da nicht stehen, Gott sei Dank. Und lässt die Frage, wo Jesus hin ist, nicht offen. Diese Frau, Maria, steht allein am Grab und weint. Maria Magdalena, die hatte eine ganz besondere Geschichte mit Jesus. Jesus hatte sie von 7 bösen Geistern geheilt, befreit, hatte sie befreit. Und seither war sie ihm nachgefolgt. Eine ganz besondere Verbindung. Jesus war ihr Freund gewesen, ihr Retter, aber auch ihr Rabuni, ihr Lehrer, ihr Herr. Und jetzt steht sie vor diesem leeren Grab an dem Ort, wo sie eigentlich um ihn trauern wollte. Und der Leichnam von Jesus ist weg. Sie schaut in das Grab hinein und man muss sich mal vorstellen, sie sieht da zwei Engel sitzen. Ja, ich weiß nicht, wie die Engel aussahen, ob die jetzt total gestrahlt haben. Aber sie checkt es überhaupt nicht, was diese beiden weiß gekleideten Männer in dem Grab machen. Alles, was sie beschäftigt, ist, wo ihr toter Herr ist, wo Jesus ist. Und der steht im gleichen Augenblick ganz lebendig hinter ihr. Ein krasser Moment. Und sie dreht sich um, sieht ihn und erkennt ihn nicht. Sie fragt den vermeintlichen Gärtner, wo denn der Leichnam Jesu hin ist. Und dann Maria. Als Jesus ihren Namen sagt, sie ganz persönlich anredet, da erkennt sie ihn schließlich. Und das ist ein Moment, wo Trauer ganz plötzlich zur Freude wird. Ein Moment, in dem Verzweiflung und Unverständnis aufhören und der Glaube an Jesus, den Auferweckten, beginnt. Was undenkbar war, ist plötzlich Realität geworden. Maria ist nicht die Einzige. Nach Maria erkennen noch viele andere seine Anhänger. Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Immer ist da dieser Moment des Erkennens. Da ist was geschehen, das kann man eigentlich gar nicht begreifen. Apropos begreifen. Thomas musste Jesus anfassen, damit er es begreifen konnte. Und Jesus hat sich von ihm berühren lassen. Da ist was geschehen, das ist größer als ich, größer als dieses Leben, größer als der Tod. Nach menschlichen Maßstäben ganz und gar nicht plausibel. Die Auferstehung, die setzt etwas voraus. Sie setzt voraus, dass Gott die Macht hat, den Tod zu überwinden. Aus toter Materie neues Leben zu schaffen. Wenn man nicht an die Macht Gottes glaubt, dann kann man andere Erklärungen dafür finden, was hinter der Auferstehungsgeschichte in der Bibel steckt. Zum Beispiel, Jesus war gar nicht tot, als er vom Kreuz abgenommen wurde. Oder der Mann, der da gekreuzigt wurde, das war gar nicht Jesus, sondern ein Doppelgänger. Oder wie schon angedeutet, die Jünger haben den Leichnam Jesu gestohlen und dann behauptet, sie hätten ihn lebendig gesehen. Und diese Variante, die wurde nach Ostern tatsächlich unter den Juden verbreitet, kann man nachlesen in Matthäus 28. Es gibt plausible bis haarsträubende Erklärungen für die Auferstehungsgeschichte, die aber alle an dem Wunder vorbeigehen, das Gott getan hat. Sollte eine von ihnen stimmen, wäre die Auferstehung selbst damit hinfällig. Jesus wäre nicht vom Tod zu neuem Leben auferweckt worden. Jesus wäre dann nicht der Messias, der Retter der Welt. Und das Ziel wäre nicht erreicht. Das Ziel, dass alles neu wird. Kein Leben 2.0 für dich und mich. Damit aber auch kein neues Leben für die ganze Schöpfung, die sich so danach sehnt. Warum musste Jesus sterben? Weil er und nur er all das auf sich nehmen könnte, was uns Menschen schmutzig macht, uns kaputt macht und uns tötet. Warum musste Jesus auferstehen? Damit Gott einen Anfang machen konnte mit der neuen Schöpfung. Damit er nicht nur hier und da ein Pflaster aufkleben konnte, sondern uns ganz neu machen kann. Es gibt ein Video, das erklärt die Geschichte von Gott und Menschen anhand von Servietten und Schokopudding. Und es ist erstens ganz lustig und zweitens finde ich, darin ist ganz gut erfasst, was an Ostern geschehen ist. Wir schauen uns das Video zusammen an. Es ist ein bisschen lang, aber ich finde es schon eine Leistung, in 10 Minuten die ganze Heilsgeschichte zu erklären. Genau, das kommt jetzt. Ich muss mal hier klicken. Gott hat die Macht, alles ganz neu zu machen. Gott wird alles ganz neu machen. Und das bedeutet Hoffnung. Das bedeutet Hoffnung im Angesicht dessen, was jeden Tag passiert auf unserer Welt. Hoffnung zum Beispiel für den Christen in Kenia, dessen Familie letzte Woche ermordet wurde. Hoffnung aber auch für dich und für mich. Für dich und für mich, wenn uns diese zerstörerische Macht des Todes ganz nahe kommt. Wenn sie uns die Hoffnung nehmen will. Jesus lebt. Er lebt heute, jetzt und hier. Der lebendige Jesus ist jetzt schon bei uns, durch seinen Geist. Und auch wenn wir das manchmal nicht gleich erkennen, vielleicht wie Maria, die erstmal blind ist und Jesus für den Gärtner hält, auch wenn wir das vielleicht nicht gleich erkennen, Jesus ist uns jetzt schon nahe. Jesus ist da, wenn wir morgens am Frühstückstisch sitzen und unseren Kaffee trinken und uns fragen, wie wir heute durch diesen Tag kommen. Er ist uns nahe, wenn wir uns mit unserem Alltag rumschlagen, mit unserer Familie, unserem Job, unserem Studium, unserem Leben eben. Er lebt und ist uns nahe jeden Tag bis ans Ende der Welt, wenn Gott alles ganz neu machen wird. Wenn die Jünger ihre Geschichte mit Jesus hätten selber fortschreiben können, dann hätte sie wahrscheinlich etwas anders ausgesehen. Dann hätte man daraus vielleicht so eine immerwährende Serie mit ganz vielen Staffeln machen können. Jesus und die Jünger streifen gemeinsam durch das Land und predigen und erleben viele Abenteuer und Wunder. Ja, Jesus hat Gott hat Jesus auferweckt, so rum. Er war wieder da, aber er war auferweckt worden zu einem ganz anderen Leben. Sein Auferstehungsleib, der ist nicht mehr wie der Körper oder der Leib des irdischen Jesus. Der war irgendwie noch er selbst, irgendwie noch erkennbar, aber irgendwie doch ganz anders. Er ist nicht zurückgekommen, um wieder mit seinen Kumpels durch die Lande zu ziehen. Mit seiner Auferweckung ist was ganz Großes passiert, eine Wende in der Weltgeschichte. Jesus geht dann dorthin, wo das Leben unzerstörbar ist. Er wird dort regieren und für uns alles vorbereiten. Und dann kommt er wieder zurück auf die Erde, so dass wir ihn sehen können, dass wir ihn alle sehen können. Ich lese zum Abschluss ein paar Verse aus Lukas. Und zwar genau Lukas 21, die Verse 26 bis 28. Auch etwas, das Jesus gesagt hat. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge geschehen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Richte dich auf und fasse Mut. Jesus lebt. Der Auferstandene kommt wieder und mit ihm das Leben 2.0. Ganz neu und ganz unkaputtbar, unzerstörbar. Ich wünsche euch noch ein schönes Osterfest. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.